die Schulden sind vom Teufel. Eine sinnvolle Regel zu brechen ist wahrscheinlich ein Unsinn. Aber eine unsinnige Regel zu brechen ist vielleicht eine Notwendigkeit. Der geistig reife Mensch überwindet sein Ego. Seriosität ist auch zu wissen, was man nicht kann. Mit dem jetzigen System, mit der jetzigen Politik, mit den jetzigen Politikern, so wie es jetzt ist, wird es nicht funktionieren. Ja, das Liberale ist ja keine Blase. Die Ideologie ist eine Blase. Meiner Meinung nach ist das System deswegen krank, weil der Großteil der Leute, die in der Politik sitzen, nie ein Unternehmen geführt haben. Der fährt das Ding in den Keller. Das Ding ist kurz vorm Exodus. Dann geht der mit einer Abfindung nach Hause. Steigt in seine S-Klasse, fährt nach Mallorca in Urlaub und das war's. Wir entwickeln uns zu einem dritte Weltland, wenn wir so weitermachen.
Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger.
Ich freue mich.
Herzlich willkommen. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, haben wir heute einen sehr, sehr spannenden Gast, einen wirklichen Hochkaräter. Er ist deutscher Unternehmer und Gründer von Mediamarkt. Herzlich willkommen, Walter Gunz.
Dankeschön. Vielen Dank. Danke.
Herr Gunz, wir freuen uns wirklich sehr, dass es jetzt auch mal vor der Kamera im Lockerroom-Talk klappt.
Ja.
Ich muss gleich einsteigen, weil das, finde ich, ist sehr, sehr spannend. Sie haben mir mal gesagt vor einiger Zeit, die Gründung von Mediamarkt basierte eigentlich auf einem großen Fehler, oder das dachten Sie zumindest. Sie waren Abteilungsleiter bei Karstadt und haben in einem emotionalen Anfall gekündigt. Und auf dem Nachhauseweg dachten Sie sich, hey, das kann jetzt schief gehen. Wenn wir jetzt die Zeit nochmal zurückdrehen, würden Sie nochmal kündigen?
Ja, wenn ich das weiß, was dann geschehen ist, schon. Ne? Das weiß man im Vorhinein natürlich nicht. Und ich bin immer ein Hitzkopf gewesen. Ne? Und in diesem Gespräch mit der Revision aus Essen habe ich in einem Affekt dann eben gekündigt, fuhr dann nach Hause. Meine Mutter sagte, Mensch, mein, du hast gekündigt. Ne? Deine ganze Karriere ist im Eimer. Ne? Und dann habe ich ein paar Wochen gewartet. Mir fiel auch nichts so Rechtes ein, was ich jetzt eigentlich machen soll. Rief mich mein Stellvertreter Manfred Tappach an, sagt, du Walter, wir laden dich in die Kneipe ein im Hohenzollern, in der Hohenzollernstraße am Abend. Da kommen alle meine Mitarbeiter, 12 Mitarbeiter, die Sekretärin und ein Lehrling. Und dann gehe ich in die Kneipe dahin und dann sagt der Manfred, ja du, wir haben uns eigentlich alle abgestimmt. Und wenn du wieder irgendetwas machst, wir kommen alle mit. War das irgendwie toll, ne? Im Moment, aber ich denke mal, ich fuhr dann in meinem 5er BMW nach Hause und denke mal, Mensch, Walter, ne? Wer nimmt denn 13 Leute, ne? Und mich? Und da kam eigentlich da die Idee auf dem Heimweg, muss ich sagen, in meinem Auto, denke mal, so viel, das muss ich selbstständig machen.
Also Sie hatten, weil viele haben ja eine Idee und kündigen dann, aber das ist quasi im Affekt passiert, nee, und dann entstand erst die Idee.
Die Idee kam aus der Not. Das kann
spannend.
Man sagen.
Das ist spannend. Muss man im Leben vielleicht manchmal das Gefühl haben, das ist der größte Fehler meines Lebens, dass man wirklich was Verrücktes, was ja, Riskantes tut, um dann wirklich was Großes zu erreichen?
Nee, meistens geht das ja schief. Ne? Also so spontane, hitzige, emotionale Entscheidungen haben meistens einen negativen Ausgang. Es gibt ja den Begriff in der katholischen Kirche, der Felix Culpa, also der glückseligen Schuld. Das heißt, manchmal sagen die, belohnt der liebe Gott auch was eigentlich ein völliger Blödsinn ist. Und in diese Rubrik bin ich da irgendwie reingefallen anscheinend. Ne?
Aber die Not, die haben Sie gerade angesprochen, das finde ich interessant. Fehlt das bei vielen? Also ist es vielleicht, wir wollen ja heute auch über die deutsche Wirtschaft sprechen, über Eigenverantwortung. Ist das, was oft fehlt, dass man einfach den Druck nicht hat, die Not nicht hat, dass man sich halt denkt, ja.
Ja, es heißt ja notwendig. Ne? Das Notwendige zu tun ist, dass man das tut, was die Not wendet. Und ich glaube, das ist eben der Punkt gewesen, dass ich erkannt habe, dass ich einen ganz neuen, anderen Weg gehen muss, um diesen netten, sympathischen Leuten, die so auf mich gebaut, auf mich vertraut haben, dem wieder gerecht zu werden.
Vielleicht noch, jetzt interessiert mich, was war denn der Grund für den Streit? Also was hat Sie so aufgeregt bei Karstadt damals?
Ja, die haben mir gesagt, ich sei ja sehr erfolgreich von den Zahlen her. Aber ich würde mich an viele Dinge nicht halten. Ich würde zum Personaleingang raus und reingehen, hätte einen Kühlschrank in der Abteilung, wo sie die Leute selber bedienen können, nichts bezahlen müssen, was ich denen gesponsert habe. Und ich habe Waren eingekauft, die nicht gelistet waren. Das heißt, ich habe einfach irgendwo im Lieferanten was abgekauft. Und man durfte im Rahmen der zentralistischen Struktur, wo ich vorhin erzählt habe, ne, man durfte nur Waren kaufen, die die der Zentraleinkauf in Essen vorher genehmigt hat. Und daran haben wir nicht gehalten. Da haben die gesagt, Mensch, Gunz, ne, wenn Sie daran nicht halten, das müssen Sie einfach tun. Ne? Und dann dachte ich, Mensch, Walter, nee, das funktioniert mein System auch nicht mehr dann. Ne? Und da habe ich in Hitzkopf, ich weiß nicht, wissen was, das war im Sommer, sage ich, Ende des Jahres, dann kündige ich jetzt hier offiziell und Ende des Jahres bin ich weg, da können Sie alles so machen, ohne mich, wie Sie wollen.
Das ist aber jetzt spannend. Ich meine, auf Neudeutsch wären Sie ein Rulebreaker, ein Regelbrecher. Das ist ja, so ein Terminus. Muss man die Regeln brechen? Gerade in Deutschland, wo es ja oft heißt, alles ist irgendwie reglementiert.
Ja, es gibt da Regeln, die Sinn haben. Ja, man muss unterscheiden lernen. Wie Buddha schon sagte, lernen wir unterscheiden. Ne? Also ich muss unterscheiden, was ist denn sinnvoll und was ist nicht sinnvoll. Und eine sinnvolle Regel zu brechen, ist wahrscheinlich ein Unsinn. Aber eine unsinnige Regel zu brechen, ist vielleicht eine Notwendigkeit. Und in dem System, im Karstadt-System, sagt er, war eben viel zentralistisch, wie ich heute sagte, wie in Brüssel, Modell von der Leyen. Zentralismus ist eigentlich Kommunismus in der Wirtschaft. Zentralismus will dann kontrollieren, will vorschreiben, determiniert alles. Da kommt kein Leben zustande dann. Und das ist letzten Endes dann auch nicht erfolgt. Deswegen ist Karstadt ja auch dann relativ rasch untergegangen.
Das finde ich spannend, weil das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Gut, Deutschland war natürlich immer schon bei der Bürokratie und Reglementierung sicherlich nicht auf den Abstiegsplätzen, sondern eher weiter oben. Aber wir können auch, glaube ich, aus Konzernerfahrungen, die wir beide haben, sagen, wenn man sich da mit jedem abstimmen würde, mittlerweile, das wird ja quasi täglich schlimmer, Datenschutz und alles, also dann, ja, dann braucht man gar nicht anfangen. Also dann, das ist ja auch so ein gewisser Stillstand. Aber das finde ich faszinierend, dass es damals schon so notwendig war, quasi so ein bisschen auszubrechen, um dann Dinge
anzuschieben. Weil der Einzelne natürlich in dem System kein Gewicht hatte. Ne? Ein Mitarbeiter in einem solchen System, zentralistisch, der wird quasi zurechtgeschnitten, bis er in das System passt. Da wird der Individualist, kommt da nicht vor. Also und dadurch gehen enorm viele Ressourcen verloren. Jeder Mensch will ja anerkannt geschätzt werden, möchte auch in einer gewissen Weise frei sein, er möchte die Dinge so machen, wie er sie für richtig hält. Und das geht halt nur im freien System. Ne? Das geht nur im freiheitlichen System.
Eine Frage dazu, jetzt haben wir hier noch einen spontanen Gast, ja. Aber wir lassen uns nicht
ganz entfallen. Der gehört mit dazu.
Ja. Jetzt ist ja eine entscheidende Frage, Sie haben es gerade schon beschrieben, dieser Individualismus, davon kann man ja profitieren, aber jetzt gerade wenn so ein Unternehmenssystem größer ist, dann kann ja auch nicht jeder aus der Reihe tanzen. Also wie schaffe ich das, dass ich quasi die Leute auf Zug halte, dass es funktioniert, weil wenn ich jetzt Mitarbeiter habe und jeder tanzt, macht seinen eigenen Stiefel.
Es muss ein selbstlernendes System sein. Also natürlich muss es Strukturen geben. Ja, zum Beispiel die Meta-Märkte hatten Zugang zu allen Detailzahlen von allen anderen Märkten. Dann konnte man eben sehen, wie ist die Flughöhe, wie ist die Geschwindigkeit, passt das, bin ich da in der richtigen Zone. Natürlich, also ohne Regeln geht es nicht, aber die Regeln müssen sinnvoll sein. Ne? Und sie müssen dem Menschen Raum lassen. Das ist entscheidend. Alles, was entsteht zuerst im Geist. Und wenn der menschliche Geist dann irgendwie in ein Korsett gezwungen wird, dann wird der Mensch auch unglücklich, dann ist er nicht erfolgreich. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor.
So Leute, der Chef des Hauses hat pünktlich um 12:30 zum Lunch gebeten. Deshalb haben wir eine kurze Pause gemacht. Was aber sehr spannend ist, Herr Gunz, Sie hatten gerade gesagt, dass man als Unternehmer seinen Mitarbeitern Vertrauen und Freiheiten schenken muss. Jetzt, wenn man Sie ein bisschen beobachtet, auch wie Sie wohnen, das hat alles seine Ordnung, alles perfekt. Man könnte fast meinen, Sie sind auch ein bisschen perfektionistisch angehaucht. Wie passt das denn zusammen?
Das ist eigentlich kein Widerspruch. Ich meine, perfekt ist die Vergangenheit, ne? Also im Präsens, Futur, perfekt. Oder perfekt im Lateinischen ist die Vergangenheit. Also die perfekte Situation gibt es nicht. Man kann das Perfekte anstreben und das versuche ich natürlich immer wieder. Und aber ich glaube, entscheidend ist, was Sie gesagt haben, dass der Mensch seinen Lebenssinn findet in der Arbeit, in dem, was er tut. Wir bringen ja den größten Teil unseres wachen Lebens in der Arbeit. Und wenn ich jetzt sage, so Work-Life-Balance, ich lebe für meinen Urlaub, ich lebe für das Wochenende, ich lebe für Mallorca, ist das natürlich sehr schade. Ne? Das heißt, man muss den Menschen die Chance geben, dass es sich dort verwirklichen kann, so wie er ist. Man muss auch jeden Menschen so lassen, wie er ist. Das war eigentlich das System vom Mediamarkt. Ändere die Leute nicht, sondern schau, wie der einzelne Mensch dort reinpasst und lass den so sein, wie er ist. Dann ergibt sich aus 1 plus 1 und 1 ergibt sich 5, weil die Potenziale quasi rauskommen. Dagegen, wenn Sie den Menschen im Zentralismus-System quasi bevormunden, regeln, Dienstagvorschrift, Burnout ist zum Beispiel eben ein Element, das ganz klar die Unzufriedenheit des Menschen mit seiner Arbeit zeigt. Burnout habe ich nur dann, wenn ich nicht auf meiner Vision bin, wenn ich nicht das liebe, was ich tue. Also ist die Voraussetzung für mich als Unternehmer, ich muss dem Menschen etwas geben, dass er das Gefühl hat, dass das für sein Leben gut, richtig und sinnvoll ist.
Jetzt ist ja die Personalführung das eine. Die Personalauswahl ist ja noch davor geleitet. Und ja, da jetzt auch ganz egoistisch, weil Mario und ich sind gerade an einer Position, wo wir unser kleines Unternehmen jetzt erweitern. Und wir können uns keine Fehler erlauben. Sie haben gesagt, Sie hatten zur Spitze 21.000 Mitarbeiter. Ja. Da kann man sich auch mal 2 Fehleinstellungen erlauben irgendwo. Meine Frage wäre, bei den wirklichen Führungskräften oder gerade am Anfang, worauf haben Sie geachtet?
Natürlich muss man versuchen zu erkennen, ob jemand eine Befähigung hat. Zum Beispiel, wenn ich einen Geschäftsführer für den Mediamarkt in Rosenheim einstelle, der war vorher Abteilungsleiter bei Karstadt, auch so wie ich. Ja. Ich muss dann erkennen, hat der die Befähigung, fachlich, menschlich, will er das auch wirklich? Ja. Das hängt natürlich schon auch mit Fähigkeiten, mit Erfahrungen des Menschen zusammen. Das ist aber, würde ich mal sagen, die Hälfte ungefähr. Ja. Ich weiß noch, was der bei mir saß am Schreibtisch, das war der vierte Markt, und sagte zu mir, kann ich das denn überhaupt als Geschäftsführer? Verantwortung für Millionen, ja, jetzt hat er eben nur eine kleine Abteilung, Russland war unheimlich klein, kann ich denn das überhaupt? Das habe ich natürlich mit ihm, weil bei du, weil es ein Kollege war, sage ich, natürlich kannst du das. Und diesen Zuspruch des anderen, dass er das kann, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, nämlich das weckt das Vertrauen und die Potenziale in den Menschen. Wir haben ja alle ungeheuer viel Potenzial. Wir leben ja nur einen Bruchteil unserer Potenziale. Das ist ja eigentlich erwiesen. Ja? Das heißt, es kommt nicht darauf an, in dem anderen etwas hineinzupflanzen, sondern das zu befreien, was drin ist. Also im Grunde genommen, das heißt ja auch in der Philosophie, alles Wissen ist nur ein Erinnern. Also im Grunde genommen ist das ja in uns auch schon da, was raus will. Ja? Und das ist dann der Punkt 2, mindestens die Hälfte, das Vertrauen, das man dem anderen schenkt und auch der Glaube daran, dass er das kann. Ein ganz wichtiger Punkt, interessant, Jesus hat mal gesagt, es geschehe dir, wie du geglaubt. Er hat nicht gesagt, wie du verdient. Also wenn wir jetzt ein strenger Christ wäre, würde ich sagen, warum hat denn der Jesus nicht gesagt, wie du verdient? Wäre doch viel sinnvoller. Es geschehe dir, wie du geglaubt. Also der Glaube versetzt überall Berge, auch im Business. Der Glaube von mir, dass Sie das können, und der Glaube von Ihnen, dass Sie dann das können, wenn man Ihnen das zutraut, ist ein ganz entscheidender Faktor.
Jetzt sind wir an einem sehr spannenden Punkt, weil wir haben ja eigentlich gerade, wenn man mal sich Deutschland anschaut, ob das jetzt der einzelne Bürger ist oder auch als Unternehmer, eigentlich genau die gegenteilige Entwicklung. Also ich habe immer mehr Vorschriften. Ich habe eigentlich genau nicht dieses, was Sie gerade schön beschrieben haben, ich vertraue dir, ich glaube an dich, sondern eigentlich erstmal Verdacht. Also ob das jetzt hier vom Lieferkettengesetz bis zu irgendwelchen Meldestellen oder sonst was, da könnten wir jetzt ja stundenlang drüber diskutieren. Ich finde es auch interessant, jetzt gibt es ja eine Taskforce, Thomas de Maizière, Per Steinbrück, Julia Jäkel und Herr Voskuhle, die eigentlich fordern, ja, man müsse den Staat wieder fit machen, zum Beispiel unter anderem weniger Berichtspflichten und dem Unternehmer auch mehr Vertrauen. Ja. Ist das auch wie wichtig ist das für Sie und ist das auch ein Hauptgrund, warum die Unzufriedenheit vielleicht gerade so groß ist, weil eigentlich sich alle vom Bürger bis zum Unternehmer, auch bis zum Angestellten natürlich, der auch immer mehr Datenschutz und Vorschriften hat, dass man sich eigentlich ständig so fühlt, als würde einem egal was passiert, misstraut werden.
Ja, mein guter Freund Guido Westerwelle hat ja mal im Bundestag eine tolle Rede gehalten. Und zwar, die Freiheit stirbt nur scheibchenweise.
Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Ja. Die läuft auch gerade auf Social Media
rauf
und
runter. Soll ich nochmal anhören? Denn was Sie gerade ansprechen, ist natürlich eine gewaltige Umkehr von dem, was man unter einer freien, liberalen Marktwirtschaft versteht. Also was hier im Moment passiert mit dem Land, was aus Brüssel angeordnet wird, so Lex von der Leyen, das ist das Gegenteil eigentlich. Das ist der Versuch, zentralistisch in ein System einzugreifen, zu verordnen, zu delegieren, zu kontrollieren. Auch ist ja der geistig reife Mensch überwindet sein Ego. Das Ego ist der schlechtere Teil von mir. Das Ego hat Angst, das Ego will kontrollieren. Ja, und ich habe zum Beispiel im Unternehmen fast nichts kontrolliert. Wir sagen, Mensch, Walter, ein bisschen irre, ne? Führst einen großen Konzern. Natürlich haben wir eine innere Vision gehabt. Natürlich haben wir auch Rahmenbedingungen aufgestellt. Es konnte nicht jeder alles machen, was er will, aber in bestimmten großen Bereichen konnte eben doch jeder frei entscheiden. Und im Moment ist natürlich so, Lieferkettengesetz, Beeinflussung der Meinungsfreiheit und so weiter und so fort. Ja, wir sind leider auf dem falschen Weg im Moment.
Glauben Sie, Sie könnten Mediamarkt mit den jetzigen Regularien überhaupt noch so gründen?
Zur heutigen Zeit mit den jetzigen klimatischen Verhältnissen zu kalt und zu wenig Wasser, ja.
Wie nehmen Sie das denn wahr? Jetzt sind Sie sehr erfolgreiche Unternehmer, vermögend geworden. Und gerade ist es ja auch nicht nur, dass es unternehmerfeindlich ist. Wir sehen ja auch Parteien wie die Linkspartei, die wirklich jetzt im Aufwind sind, die, ja, es dürfe keine Milliardäre geben und so weiter und so fort. Was macht das mit Ihnen? Und hat man da manchmal das Gefühl, dass man einfach sagt, ach komm, ihr könnt es mir alle mal, ich bin jetzt dann weg?
Ja, mir tut das noch nicht unendlich leid. Es geht nicht mir um meine eigene Person. Ich denke mir, Walter, für mich wird's reichen. Und ich denke, notfalls kann ich auswandern. Ich weiß noch nicht, wohin, haben wir vorhin gesprochen. Ja, aber es tut mir leid um das System. Denn mit dem System wird das passieren, was mit Karstadt passiert ist. Es ist nicht so, wie es jetzt unterwegs ist, ist es nicht überlebensfähig. Das ist nicht überlebensfähig. Das heißt, wir sind leider noch nicht am Ende der Lernspirale der negativen Umstände angelangt. VW, Gewinneinbruch bei Porsche, Gewinneinbruch bei BMW, habe ich gelesen, war sie 38%. Exodus der Industrie, Pleiten ohne Ende. Ja. Und jetzt will man das alles heilen mit immer mehr Geld. Das ist aber kein gutes Geld, ne? Denn wenn Geld einfach so gedruckt wird, es muss ja irgendwie, früher hat man eine Golddeckung, ne? Die sind wir weit entfernt davon, also es wird einfach Papier gedruckt. Also ich sehe es im Moment sehr skeptisch, aber natürlich, ich muss sagen, das Leben ist ja nicht digitales Leben, es ist analog, es geht immer in Wellen. Wir sind im Moment noch in einem Abschwung und irgendwann ist die Talsohle auch erreicht. Ich weiß noch nicht wann, aber irgendwann ist sie erreicht. Dann wird es auch so wieder aufwärts gehen. Nur nicht mit dem jetzigen System, mit der jetzigen Politik, mit den jetzigen Politikern, so wie es jetzt ist, wird es nicht funktionieren. Also man kann auch nicht jetzt, wir haben ja schon mal Schwarz-Rot gehabt, man kann jetzt nicht sagen, das war ein Erfolgsmodell, ne? War kein Erfolgsmodell. Und jetzt funken die Grünen da im Hintergrund rum. Also ich glaube, wichtig ist, dass man nicht in einer Blase lebt, sondern dass man neben dem Optimismus, den man hat, eine Wahrnehmung hat, dass man auch die Dinge erkennt, dass man in der Realität lebt. Eben nicht wie ein Herr Habeck, der glaubt, dass man die Physik überlisten kann, sondern die Physik ist einfach ein Grundsatz. Ne? Wenn es in Deutschland die Sonne nicht scheint, dann nutzt jetzt die Photovoltaik. Wenn kein Wind weht, nutzt Windrad nichts. Ne? Also ich kann die Physik nicht überlisten. Ich muss in dem Rahmen der Gegebenheiten muss ich ein System finden, das erfolgreich ist.
Was waren die schwierigsten Rahmen bei Ihnen in Ihrer Unternehmensgeschichte und wie sind Sie damit umgegangen? Weil wir haben in unserer Community viele Unternehmer auch, ja, die jetzt nicht auf die schöpferische Zerstörung warten können. Ja. Die müssen jetzt Eigenverantwortung übernehmen. Und da wird sicherlich die Frage aufkommen, auch bei uns, okay, wir haben jetzt das politische System, welches uns Steine in den Weg legt. Ja. Wie gehen wir jetzt damit um?
Ja, man muss bei den eigenen Tugenden bleiben. Also zum Beispiel, wenn der Staat die Schuldenbremse über Bord wirft, ist das zwar schlimm, aber wenn ich als Unternehmer quasi mich sinnlos verschulde, wie ich das aus eigenen Start-up-Unternehmungen, die ich finanziert habe, auch erlebt habe, ja, also wenn ich das für mich anwende, ist es natürlich unter Umständen tödlich, ne? Also der gesunde Menschenverstand, der offensichtlich leider und Empathie, das gehört zum Unternehmertum auch dazu, eine Wahrnehmung dessen, was ist, und nicht sich in irgendeinem in einem Irrglauben verrennen. Eine Vision ist wichtig, dass man hat. Sie haben erzählt von Ihrem Unternehmen und Sie haben eine gute Idee und die Idee ist gesund und Sie muss immer auch viel arbeiten, ne? Habe ich ganz vergessen. Ne? Also eine Idee, eine Vision, die kann ich nicht im Liegestuhl verwirklichen. Ne? So Work-Life-Balance, wie es heute heißt, da denken wir, Gott, das ist ne? Homeoffice, Work-Life-Balance, die Leute arbeiten nur, was unbedingt notwendig sein muss. Ja, da können Sie nie erfolgreich sein. Und Sie haben gerade gesagt, Sie arbeiten so viel und erst wenn Sie an Ihrer Kapazitätsgrenze angelangt sind, dann erweitern Sie. Das ist auch gesund. Ne? Und das muss eben jeder einzelne Unternehmer, muss sich jetzt in einem kritischen System natürlich überlegen, wie kann er in dem System überleben. Aber das ist ja auch möglich. Die Natur, die Vögel überleben auch einen harten Winter. Also so gesehen ist es notwendig für den Unternehmer, dass er weiß, dass ihm da im Moment Gegenwind kommt. Aber er muss dann schauen, wie kann ich mein Ding unter diesen Umständen retten? Wie kann ich das weiterführen?
Was war denn bei Ihnen mal so eine Krisensituation? Nehmen Sie uns einfach mal mit.
Ja, das Wichtigste war, dass wir zu wenig Geld hatten, ne? Beispielsweise. Ich weiß noch genau.
Also am Anfang eher, oder?
Ja, das war nach einem Dreivierteljahr, als dann die wirtschaftlichen Grundlagen nicht mehr da waren, Rechnungen pünktlich zu bezahlen. Da dachte ich mir, Walter, was macht ihr jetzt? Ne? Dachte ich, gut, also Leute entlassen, geht nicht. Ne? Miete musst du zahlen, geht auch nicht. Ich denke mir, es gibt eine Sache, die kannst du jetzt machen, ne? Die Werbung. Du setzt die Werbung aus. Keine Anzeigen mehr in der Süddeutschen Abendzeitung,
Bildzeitung. Aber gefährlich, und so dass man dann.
Ja, ich schaue nach 2-3 Wochen, denke mir, ja, wunderbar, es läuft wunderbar weiter, ne? Nächsten Monat lief immer noch weiter. Und am 3. Monat kam der totale Absturz. Da gingen die Umsätze in den absoluten Keller. Dachte mir, um Gottes Willen, Alter, ne? Boah. Dann rief ich die Süddeutsche Zeitung, die Abendzeitung, und Bildzeitung, eine ganze Seite. Mietermarkt. Ich wusste zwar nicht genau, wo wir es bezahlen sollen. Da bin ich vielleicht in der Situation von dem Herrn Merz. Ne? Ja, aber nicht genau weiß, wie er das bezahlen soll. Aber in dem Fall ist gut gegangen. Das heißt, ich habe mir gedacht, Walter, du musst ja einfach nochmal Gas geben. Und dann wird schon gehen und inshallah, alles liegt in Gottes Hand, sagen die Araber. Dann kam der Turnaround auch vom Umsatz wieder. Und der war dann sogar noch ein bisschen besser als vorher. Dann hat er noch ein Glück eigentlich. Wir hatten einen Brand im Mietermarkt. Der Laden ist ausgebrannt. Ich rief meinen Mentor Weinreb in Zürich an und sage, Herr Professor, der Laden ist ausgebrannt, wir können nicht mehr verkaufen. Die versiegen auch nicht besonders gut, wir kriegen das nicht, was eigentlich noch verbrannt ist. Das sagt er am Telefon, verbrannt, Herr Wunderbar, da ist was Platz für was Neues. Ich lege auf, denke mir, ja gut reden, in dem Laden ist er nicht abgebrannt. Ne? Dann hatte ich aber die Idee, ich mache ein Zelt. Hab sofort ein Zelt bestellt, ein Riesenzelt, hab dann Werbung gemacht, brandheiße Preise beim Mediamarkt. Und dann war der Zeltverkauf so extrem erfolgreich, dass das quasi uns dann, bis der Laden wieder benutzbar war, uns einen riesen Plus und auch einen Bekanntheitsgrad Plus gebracht hat durch diesen Brand, der überall in der Entzeitung war. Also da war dann plötzlich aus einer Notsituation etwas entstanden, was mir tatsächlich weitergeholfen hat. Aber wie gesagt, das Hauptproblem war die Unterkapitalisierung damals.
Sie haben vorher was Spannendes angesprochen oder was Wichtiges. Man müsse die Realität akzeptieren.
Ja.
Jetzt sind wir, sicherlich viele von den Zuschauern und wir drei am Tisch, ich würde mal behaupten, in einer liberalen Blase. Ja. Wir sind liberal wirtschaftsfreundlich. Ist das aber vielleicht, wenn man auf Gesamtdeutschland blickt, ist das vielleicht nicht die Realität? Sind die meisten Deutschen nicht so liberal, wie wir das gerne hätten? Haben wir da vielleicht manchmal so ein bisschen eine verzerrte Wahrnehmung oder einen Wunsch, der halt vielleicht nie in Erfüllung geht?
Ja, das Liberale ist ja keine Blase. Die Ideologie ist eine Blase. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Das Liberale ist die Eigenverantwortung, wie man vorhin gesagt hat, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Das Liberale heißt, ich räume Ihnen ein, so zu sein, wie Sie sind, und ihm so zu sein, wie er ist. Ja, das Liberale fördert die Wirtschaft, das Wachstum, das Vertrauen, das Zutrauen. Liberalismus ist keine Bürokratie. Ja, also die Blase ist die Ideologie. Die Blase ist die Ideologie, dass man glaubt, man hat eine Idee zu einer Religion geworden ist. Entschuldigung, ein typisches Beispiel, die Grünen, ja, wo eine ursprünglich gute Idee, ich habe am Anfang die Gründe, Mensch, einer kümmert sich um die Ökologie, um die Natur, das war ja vom Anfang an nicht schlecht. Nur wenn man dann draußen eine Religion draus macht, drum sind ja auch die Wahlzahlen von den Grünen, die ja eine katastrophale Bilanz leider hinterlassen haben in der Ampel, die meisten Wähler, ich glaube 1% oder 2% verloren. Ja, weil das ist eine Art Religion, ne? Und die Religion deckt alles ab. Also ich glaube, die Blase entsteht nicht im Liberalismus, die Blase besteht in dem Dogma.
Sie haben gerade gesagt, der Mensch muss sich nur erinnern. Das ist ja die platonische Schule. Ja. Glauben Sie also, dass wir eigentlich alle liberal sind, dass wir liberale Wesen sind? Nur der Mensch in Deutschland, gerade der Deutsche, muss sich daran erinnern?
Ja, wir müssen uns leider besonders daran erinnern. Ne? Weil wir natürlich aus unserer Bestrebung, aus unserer Vergangenheit, aus der Historie, aus dem, was wir mitgebracht haben, natürlich schon auch eine gewisse Obrigkeitsgläubigkeit. Wir haben vorhin gesagt, es gibt in Krisenzeiten will der Mensch immer mehr Staat. Ne? Die Staatsquote ist weit über 50%, die wir heute haben. Die muss ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, wo sie jetzt ist, aber zwischen 50% und 60%. Wir haben viel zu viel Staat. Der Staat ist ja kein Unternehmer. Sie sehen an VW, wohin das führt, wenn Politik in das Unternehmen eingreift. Das führt immer in den Untergang. Also der Staat muss eigentlich zurückgedrängt werden auf seine wirklichen ursprünglichen Aufgaben. Wenn man das natürlich jetzt so macht wie der Trump, dass man hergeht und sagt, ja Mensch, das und rasiert das alles auf einmal ab, ist auch nicht gut gemeint, ist im Prinzip auch richtig, nur das ist eine Gewaltkur, ne? Das ist eine Radikalkur, wenn sie am Drogensüchtigen von heute auf morgen alles wegnehmen. Ne? Das ist auch schwierig. Also ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir uns darauf einstellen, dass wir jeder autark für sich selbst in der Zukunft verstärkt sorgen muss. Wir sollten wenig vom Staat erwarten, denn er wird uns das nicht liefern können, was viele glauben. Und ich glaube, der Deutsche tut es ja wirklich schwer. Ne? Der Amerikaner zum Beispiel, es gehört auch der Abkehr vom Neid. Ne? Wenn ein Amerikaner ein neues, tolles Auto hat, sagt, boah, ne, tolles Auto. Ne? Fahre ich hier mit einem teuren Auto vor, sagen, oh, der Gunst, ne? Da kommt gleich der Neid auf. Ne? Das ist leider bei uns Deutschen auch so ein bisschen drin, ne?
Aber wie machen wir denn den Leuten Lust auf Liberalismus? Sie haben es gerade schon beschrieben, es wird ja gern verbunden jetzt mit uns, oh, da nimmt mir jemand was weg. Trump kommt und oh, da verlieren Menschen ihre Arbeit. Es gibt weniger. Also man hat das Gefühl, ja, ich werde beraubt, mir wird was weggenommen. Aber eigentlich ist die Idee, Sie haben es ja beschrieben, die Eigenverantwortung. Also eigentlich sollte die Idee sein, ich bekomme mehr und zwar mehr Freiheit. Mehr. Aber irgendwie funktioniert es ja nicht. Sie sind ja ein Marketing-Genie. Ja. Sie haben es ja gerade
schon beschrieben. Sie haben Geiz geil gemacht.
Ja, und ich
bin also wie verkaufen? Also wie machen wir Liberalismus sexy? Also es ist halt sehr negativ behaftet in Deutschland. Sie haben es gerade geschrieben, egoistisch.
Ego.
Dann Neid natürlich. Also das ist eigentlich sehr negativ besetzt alles. Wie kriegen wir ein Storytelling hin, dass man den Leuten das verkauft? Weil das ist ja auch...
Da muss ich was ganz altmodisch sagen. Wir haben ja hier in Europa eine jüdisch-christliche Kultur. Wir müssen uns auf unsere Wurzeln besinnen. Glaube, Liebe, Hoffnung. Glaube am Anfang, ich glaube, Liebe, Liebe auch deinen Nächsten wie dich selbst, heißt ja. Ne? Also viele Konflikte in der Welt, auch die jetzigen Konflikte die könnte man sehr leicht beseitigen, indem man dem anderen auf Augenhöhe begegnet, ohne Vorverurteilung, ohne in irgendeinem den Teufel zu sehen, der Putin ist der Böse und der Trump ist der Böse und die Chinesen sind die Bösen und nur wir sind die Guten. Es ist auch im Moment, würde ich sagen, die Gefahr sehe ich in der Überheblichkeit der Regierenden, die auch den Boden zum Volk verloren haben. Man sieht ja, wir haben vorhin gesagt, wenn Sie mit Menschen draußen sprechen, keiner will einen Krieg mit Russland. Ja, aber da werden in Nordrhein-Westfalen, wir werden dann irgendwo welche Regeln für die Schulen gegeben. Wie verhalte ich mich im Kriegsfall? Das muss ich mal, die müssen sich mal Bilder von Hiroshima und Nagasaki geben lassen. Was wollen sie denn da noch, was wollen sie da noch machen? Also, sind wir wieder bei der Blase, ne? Wenn der Mensch die Wahrnehmung verliert, die Wahrnehmung, kommt ja, die Wahrheit nehmen, ne? Das hat was mit Empathie zu tun. Die Wahrnehmung ist kein intellektueller Prozess. Ich denke mir irgendwas aus. Sondern die Wahrnehmung ist, ich erkenne etwas. Ich versuche zu unterscheiden. Und ich versuche im Betrieb, bei den Mitarbeitern, beim Lieferanten, beim Kunden und bei meinem politischen Gegner, den Menschen zu erkennen. Und eben auf Augenhöhe begegnen, sich nicht zu erheben über irgendjemand, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ist denn einer von uns ohne Sünde? Ist irgendeiner perfekt von uns? Sie haben gesagt, na gut, perfekt gefällt mir, wenn es schön ist. Aber ganz perfekt ist nie. Also ich glaube, die Besinnung auf die moralischen Werte, auf das Christentum, ist auf die Glaubwürdigkeit, auf die Authentizität. Die Authentizität ist eine Folge eines anständigen Charakters. Was heißt Authentizität? Ich denke, ich rede, ich handle gleich. Leider, ich habe mir so viel von dem März erhofft, muss ich mal sagen.
Sie sind enttäuscht,
das hört man schon von der Die FDP, es hat leider 18 Jahre die FDP gewählt, aber na gut, es war ein bisschen ein Problem jetzt. Aber jetzt ist halt so, wenn Sie das, was Sie gestern gesagt haben, dann heute das Gegenteil sagen, ja, dann können Sie eigentlich nicht weder als Unternehmer, noch als Politiker, noch als Privatmann, noch als Ehemann, noch als Freund erfolgreich sein.
Ich glaube, wenn Herr Friedrich Merz und die Ursula von der Leyen jetzt hier mit am Tisch säßen, ja, ich glaube, Sie würden jetzt antworten, wir haben halt eine andere Wahrnehmung als Sie, Herr Gunz. Woran erkennen Sie denn, dass deren Wahrnehmung falsch ist? Oder gibt es das überhaupt, eine falsche und richtige Wahrnehmung?
Nein, das gibt's nicht. Es gibt nur eine richtige Wahrnehmung. Das ist nämlich keine Wahrnehmung. Es gibt ja keine zwei verschiedenen Wahrnehmungen. Es gibt keine zwei verschiedenen Wahrheiten. Natürlich gibt es Ideologien, diese und jene. Aber das sind ideologiegetriebene Menschen. Und auch das sind Menschen, die Opfer ihres Egos sind. Wir sind alle eitel. Ein bisschen eitel ist ja ganz gut, ne? Aber hat's ja leider an dem Linder gesehen, ja? Intelligenter, rhetorisch hochbegabter Mensch, ja? Ein bisschen zu eitel, hat seine Truppe nicht beieinander. In der Abstimmung im Bundestag waren, war die 15, obwohl die ja, die sollten ja mitstimmen im Guten. 15 waren gar nicht da. Ich habe 3 dagegen gestimmt. Ja, wenn Sie als Leader, wenn ich als Medienmannschef meine Mannschaft nicht einmal annähernd im Griff habe, ja, was ist denn dann? Ne? Und aber wirklich, da muss man den Begriff Wahrnehmung nochmal. Die Wahrnehmung ist eben die, dass ich erkenne, was richtig und was falsch ist. Und eine falsche Warnung in dem Sinn gibt's nicht, weil das ist dann keine Wahrnehmung. Weil das ist eine Ideologie, da habe ich eine Idee. Ich will unbedingt Kanzler werden, der Putin muss bekämpft werden, das ist ein Teufel. Und am besten ist, wir erklären China und Russland und Amerika den Krieg, die passen uns alle drei nicht. Die passen nicht in unser woges linkes Weltbild. Da müssen wir allen Krieg erklären. Das wäre vielleicht das Allereinfachste. Ne?
Ganz kurz, Sie sind ja sehr kritisch bei den Schulden. Das hat man, glaube ich, schon rausgehört. Wir haben jetzt noch nicht explizit darüber gesprochen. Und ich höre auch raus, Sie machen sich ein bisschen Sorgen, dass es jetzt nicht, oder große Sorgen, dass es nicht besser wird. Jetzt nur mal eine, wenn wir jetzt mal ganz pragmatisch rangehen, ob das jetzt bei einem Unternehmen ist oder bei einem Staat. Wir hatten ja die Schuldenbremse, oder haben Sie jetzt immer noch.
Ja.
Das ist ja eine gute Idee, weil dann sagen wir, okay, wir haben die Schuldenbremse und die diszipliniert uns und dann machen wir es natürlich ganz pragmatisch. Wir schauen uns an, was ist das Wichtigste, dann geben wir das wichtigste Geld aus und dann am Ende bleibt für die unwichtigen Sachen nichts mehr übrig. Es hat aber hinten und vorne nicht funktioniert. Also wir sehen es, die Infrastruktur ist eine Katastrophe, die Bundeswehr, alles. Also die wichtigen Sachen offensichtlich, Digitalisierung, da könnte man jetzt unzählig aufzählen. Also die Schuldenbremse ist ja anscheinend... was machen wir jetzt? Weil wenn wir jetzt sagen, okay, ja, dann warten wir noch 20 Jahre, irgendwann wird es schon funktionieren und dann haben wir aber vielleicht noch eine größere Rezession und noch eine schlechtere Infrastruktur. Also wie kommen wir aus dieser Bredouille raus?
Ja, also zwei Antworten. Erstmal, mein Mentor Friedrich Warnlieb hat gesagt, die Schulden sind vom Teufel. Weil das ist die Belastung der Zukunft, der zukünftigen Generationen. Wir belasten quasi die, die nach uns kommen, mit etwas, was eigentlich unanständig ist. Ja? Und wenn Sie mal den Haushalt der Bundesrepublik anschauen, ja, da werden Sie dann feststellen, dass wir eben Radwege in Peru finanzieren, dass wir einem Land wie China, da sind wir ja, fahren Sie mal durch China, da sind wir ein Entwicklungsland mittlerweile, denen geben wir immer noch Entwicklungshilfe. Wir Deutschland, muss ich sagen. Also wenn die Sozialausgaben mal anschauen, 1 Billion im Bundeshaushalt, das ist ja ein Irrsinn, es muss dort gespart werden, wo es notwendig ist und wo es wirklich nicht gebraucht wird.
Aber das kriegen
wir müssen
nicht
Unternehmen
hin.
Ja auch dort sparen, wo sie sparen können.
Aber wie kriegen wir das hin? Das ist ja die entscheidende Frage. Also alles, glaube ich, können wir unterschreiben, dass da viel die Einsparpotenziale, die kennt jeder oder fast jeder. Aber wie kriegen wir es hin?
Ja, jede Regierung, bevor sie gewählt wird, macht 1000 Versprechungen, ja, die sie hinterher nicht halten können. Und dann wird Geld ausgegeben, um einen Teil wenigstens dieser Versprechungen einzuhalten. Ich meine, der Trump ist jetzt kein... ist nicht mein Liebling, ja, ich würde vielleicht mit dem in Urlaub fahren wollen, weil er doch ein bisschen egomaner Typ ist, aber er hat immerhin, ob das dann von der Gewalttätigkeit im Prozess richtig, aber er hat immerhin das hinterher getan, was er vorher versprochen hat. Also entscheidend ist, dass man sich auf den Politiker verlassen können muss, dass er auch das tut, nachdem er gewählt worden ist, was er vorher versprochen hat. Und wir haben nur eine Chance in Deutschland, indem wir die Kosten, genau wie im Betrieb, Sie müssen einfach analysieren, was ist wirklich unnötig. Als wir sehr erfolgreich waren, haben wir gesagt, ja, wir brauchen einen Flieger. Ja, haben wir gesagt, Mensch, wozu brauchen wir ein Flugzeug? Ne? Erstmal sind wir drei, dann müssen wir schon 3 Flugzeuge und das kostet einen Haufen Geld und das Image ist miserabel. Da sagen die, der Boss fliegt mit dem eigenen Flieger rum. Also haben wir gesagt, jetzt geht gar nicht. Und dann haben wir eben gesagt, wo es aber nicht so gut gelaufen ist, ja, wo können wir sparen? Aber wir können nur sparen an den vernünftigen Stellen und da gibt es 1000 Stellen, ja.
Jetzt wird's spannend. Mario und ich haben vor kurzem in unserer letzten Lockerroom-Folge haben wir uns gestritten. Gut. Denn das Thema Einsparung sagt jeder.
Gutes
wie Mario
Thema.
Es gerade gesagt
gutes Thema.
Und meine These ist, ich glaube nicht, dass sich ein System, und ich rede jetzt vom politischen Berlin, selber abschafft. Ich glaube nicht, dass die Einsparung aus dem System selber kommen werden.
Nein.
Egal, wer an der Spitze ist.
Ja, klar, weil die zu ideologisch...
Richtig. Ja. Genau mein Sagen. Jetzt ist aber
das sehe ich übrigens genauso.
Okay.
Das wäre es ja auch schon passiert.
Jetzt ist meine These, es braucht einen Impuls von außen. Trump hat Elon Musk reingeholt, ein Unternehmer, ein wirtschaftlich...
Umstritten, aber immer ein Unternehmer.
So, und finanziell frei.
Ja.
Könnte nicht der Impuls von außen auch eine direkte Demokratie sein, vom Bürger als
Souverän? Ja, Logo! Ja, die AfD wird verketzert. Ich bin nun Mitglied keiner Partei. Ich war nicht mal in den 18 Jahren, wo ich Guidos Hubschrauber bezahlt habe in der FDP. Ich bin auch nicht in der AfD. Aber eine Rettung wäre natürlich für das System eine Bürgerbefragung. So wie in Schweiz zum Beispiel, wie es bei der AfD im Parteiprogramm steht, dass man den Bürger in entscheidenden Fragen, beispielsweise viermal im Jahr fragt man zur Schuldenbremse oder zur Migration oder zur Energie, also wirklich brennenden Dingen befragt man den Bürger und nimmt ihn dann ernst. Nur wenn in Rumänien dann gewählt wird und der gewählt worden ist, gefällt der Frau von der Leyen in Brüssel nicht, dann wird die Wahl annulliert. Also die Frage ist überhaupt, meiner Meinung nach ist das System deswegen krank, weil der Großteil der Leute, die in der Politik sitzen, nie ein Unternehmen geführt haben, die auch keine unternehmerische Erfahrung haben, überhaupt keine pragmatische Erfahrung haben, sondern die aus einer Theorie heraus über die Partei, über irgendwelche Ideologien, über die Frauenquote wie die Frau Baerbock, dann in einer vollkommenen Überforderung, mir tut die Person ja leid, muss ich mal ganz offen sagen, die uns in der Welt da blamiert und diskreditiert, in eine vollkommene Überforderung kommt. Sie haben mich vorhin gefragt, was wichtig ist bei Personalauswahl. Ja, ich muss ja sehen, ob derjenige es auch wirklich kann. Wenn Sie mich in ein Flugzeug reinsetzen, in den Boeing 737 und sagen, Mensch Walter, flieg uns mal nach New York. Ja, sind wir gleich tot, ne? Wir sind alt, alle miteinander, wir sind mal tot, weil wir fallen garantiert runter. Also, ich weiß, ich kann keine Boeing fliegen. Und der Politiker müsste auch erkennen, was er nicht kann. Ne? Egon Zehnder hat mal einen guten Spruch gesagt in der Schweiz, der ein Beratungsunternehmen aufgebaut hat. Der hat gesagt, Seriosität ist auch zu wissen, was man nicht kann. Seriosität ist auch zu wissen, was man nicht kann. Und das müsste man den Politikern auch mal quasi ins Logbuch schreiben. Jeder hat eine bestimmte Qualität, bestimmte Fähigkeiten. Und wie Sie schon sagen, die Rettung von außen könnte nur kommen, wenn man sie annimmt. Aber schauen Sie, da haben Sie einen Verrückten wie den Trump, der selber ja ein Unternehmer ist. Ob der jetzt so sympathisch ist, ist ein anderes Thema. Ne? Ist bestimmt nicht jedermann sympathisch, weil er viel zu egoman ist. Aber dann hat der so einen Verrückten wie den Musk, ja? Der, wie ich ja sagen, der völlig wirtschaftlich unabhängig ist, ne? Der braucht kein Geld verdienen. Der muss dann sich irgendwo was hinschustern lassen oder irgendwelche krummen Geschäfte machen, damit er reich wird. Der ist ja schon reich. Das ist eine ganz glückliche Kombination, will ich mal sagen. Nur, das passt nicht zu Deutschland. Passt nicht zu Deutschland. Also, wir sind so weit weg von Amerika. Ich sagte ja vorhin, die Amerikaner sind halt doch, sehen Sie ja an dem, mit der Meinungsfreiheit jetzt, ne, dass die aufgedeckt haben, dass die Milliarden in die Systeme der Medien gesteckt haben, damit die quasi eine Begleitmusik haben, so wie sie wollen. Das führt aber zur Verblödung, wie wir vorhin gesagt haben, ne, wenn der Bürger über bezahlte und teilbezahlte Medien eigentlich dann gelenkt wird. Wir erleben ja jetzt hier doch den Versuch, massiv den Versuch, zum Teil im guten Glauben. Ne? Also ich will den Grünen gar nicht absprechen. Wahrscheinlich ist der Habeck auch davon überzeugt, dass es richtig ist, was er tut. Aber es sind die gefährlichsten Täter, ne, die von der Richtigkeit überzeugt sind. Ich denke, die Hilfe kann nur von außen kommen, wie Sie sagen, die wird aber nicht kommen. Wir werden quasi diesen Exodus erleben müssen im Sinne eines nach der Kurve, die nach unten geht, bis irgendwann mal dann, wodurch auch immer, es wieder nach oben geht. Das soll es jetzt so sein.
Ganz kurze Anmerkung dazu. Also wir sind uns ja bei der direkten Demokratie einig. Ich glaube, das fänden wir und viele andere, auch Zuschauer, finden das gut. Ich habe auch überhaupt nichts gegen die direkte Demokratie. Im Gegenteil, ich glaube, das wäre ein wichtiges Element.
Das wäre die Rettung eigentlich.
Das würde ich jetzt in Frage ziehen, weil darüber haben wir uns auch, wir haben nicht gestritten, wir haben diskutiert, weil ich glaube, wir dürfen einen Denkfehler nicht machen, dass wir quasi sagen, das wäre die Rettung, weil was wäre denn, also wir können ja nicht sicher davon ausgehen, dass die Leute dann nicht auch einen Mist zusammenwählen würden, weil wenn die Leute wirklich das wollen würden, eine wirkliche, sage ich mal, wirtschaftsfreundliche Politik, dann würden ja auch 80% FDP wählen oder was anderes.
Es gibt ja was für die Schwarmintelligenz schon. Ja gut, da dürfen wir mal die Medien nicht vergessen.
Und die Medien würden sich ja auch nicht ändern durch direkte Demokratie zum Beispiel.
Nein.
Also man muss ja zumindest dem auch eine große oder eine veritable Wahrscheinlichkeit geben, dass bei der direkten Demokratie auch nicht, dass, Sie haben vorher gesagt, die Politiker sind keine Unternehmer. Jetzt zitiere ich Ihren Freund Guido Westerwelle. Ja. Die Hälfte der Grünen, die eine Hälfte ist beim Staat angestellt, die andere Hälfte lebt vom Staat. Also auch bei der direkten Demokratie würden ja sicherlich auch viele Menschen sagen, ja, also ich lasse doch jetzt hier meinen Job nicht wegrationieren oder ich lasse mir doch meine Rente nicht streichen.
Aber Sie erkennen ja an den Umfragen, jetzt zum Beispiel zum Krieg, ja, erkennen Sie schon, dass die Menschen schon auch in der Summe eine gewisse Empathiequalität repräsentieren.
Das stimmt, aber das hat jetzt mit der Wirtschaft aber nichts zu tun, leider.
Ja, die Wirtschaft
Bürokratie.
Die Wirtschaft leidet daran, dass sie von Vorständen geleitet wird zum Beispiel und nicht von Unternehmern. Da haben wir das gleiche Problem wie in der Politik. Schauen Sie, der Vorstandsvorsitzende von VW, ich weiß nicht, was er verdient, 12 Millionen, 14 Millionen, keine Ahnung, ich weiß nicht. Da ist die Politik mit drin, da ist Verdi irgendwo mit drin und das Ding kann man so natürlich nicht retten. Warum? Ja, weil der Vorstand ist kein Unternehmer. Der fährt das Ding in den Keller, das Ding ist kurz vorm Exodus, dann geht der mit einer Abfindung nach Hause, steigt in seine S-Klasse, fährt nach Mallorca in Urlaub und das war's. Wenn ich als Unternehmer pleite gehe, dann sitzt man immer hier. Ne? Da sitze ich in einem Zimmer-Apartment in der Hiltensberger Straße mit 34 Quadratmeter, weil, haben wir ja von, wichtig ist, dass der Mensch Verantwortung übernimmt. Für sein Denken, für sein Reden, für sein Handeln. Das ist entscheidend. Und das fehlt natürlich halt aber da. Und das muss im Unternehmen so sein. Der Vorstand, der nicht fürs Unternehmen denkt, sondern der an seine Tantieme denkt. Und das ist halt leider jetzt so in dem System. Früher gab es im Unternehmer, ne? Da gab es einen Henkel oder was weiß ich. Da gab es die Leute, die Unternehmen geschaffen haben. Das System ist aber eigentlich krank, ne? Muss man sagen. Das System ist krank Ich bin kein Wunderheiler, ich bin nicht dieser, was weiß ich. Ich habe jetzt auch Ihnen jetzt hier in dem Gespräch, dann säße ich nicht hier, dann werde ich wahrscheinlich, was ich, der Kollege von Musk oder was weiß ich. Aber ich habe jetzt auch kein Patentrezept für alles. Aber ich kann immerhin doch erkennen, was das Problem ist im Moment.
Aber wir haben viel über den Impuls von außen gesprochen. Ich glaube, ja, das ist auch wichtig. Aber Sie haben vorher schon beschrieben, Elon Musk, der ist reich, unabhängig, frei. Das sind Sie zum Beispiel auch und viele andere in Deutschland auch. Muss der Impuls nicht und auch mal mit einer langfristigen Perspektive, zum Beispiel Rainer Zittelmann sagt das auch mal, liberale Thinktanks, sowas muss sich ja auch aufbauen, weil über Nacht wird es wahrscheinlich nicht kommen und durch die Medien wahrscheinlich auch eher nicht. Ist da nicht die Verantwortung, dass man Einfluss nimmt?
Die Freiheit kann man nicht verordnen. Die Freiheit muss im Geist beginnen, bei einem selbst.
Aber man kann sie sexy machen.
Die Freiheit des Vorstands muss darin liegen, also als diese aus Brüssel, diese irrsinnigen Vorschläge der Abgasreduzierung für die Autoindustrie gekommen ist. Das ist der Todesstoß der deutschen Autoindustrie gewesen. Da hätten alle Vorstände aufstehen müssen und sagen, in der Form, in der Geschwindigkeit, ja, in der Penetranz, können wir das überhaupt nicht erfüllen.
Warum hat es keiner gemacht?
Ja, aus Eigeninteresse, aus Egoismus, aus dem Ego, weil der hat seinen Vertrag, der verdient ja jedes Jahr x Millionen, zweistellig.
Aber man könnte auch Feigheit sagen oder Naivität.
Nein, es ist mehr als Feigheit, es ist das Eingebettetsein in ein falsches System, die falsche Wahrnehmung der Dinge, das Nicht-Erkennen, was mit dem Unternehmen morgen passiert. Wenn BMW, was gestern oder heute, minus 38%, die haben es offensichtlich vorher nicht erkannt. Ne?
Ja, vielleicht haben sie auch wirklich, es kann ja auch theoretisch einfach eine schlechte Besetzung gewesen sein. Vielleicht hat der Manager gedacht, Nein, es ist wirklich eine gute Idee.
Es ist der fehlende Geist. Ne? Es ist die fehlende Freiheit. Die Freiheit muss erst in mir selbst anfangen. Ich muss wie der Herr Schröder eine Agenda aufstellen von dem, was wirklich notwendig ist. Ja? Und dann muss er das durchziehen. Und dafür ist er abgestraft worden von der eigenen Partei. Heute, die Merkel hat ja jahrelang von der Agenda von Schröder gelebt. Darum haben wir auch 16 Jahre, die ersten 4 Jahre ging ja noch, aber 16 Jahre Merkel und dann die Ampel. Da ist Deutschland, wir sind eigentlich halb tot. Wir hängen am Topf. Wir haben uns schlechteste Entwicklung in der EU. Wir entwickeln uns zu einem dritte Weltland, wenn wir so weitermachen.
Das ist doch eigentlich auch ein Riesenproblem bei der Politik. Das haben Sie gerade sehr schön beschrieben, dass die Leute auch teilweise eine absolut falsche Wahrnehmung haben. Also du hast eine Wirtschaftskrise, dann kommt ein Schröder jetzt mal beispielsweise, macht harte Reformen, das zeigt sich aber natürlich nicht über Nacht und dann wird er abgewählt, weil es ist natürlich, das ist ja natürlich eine Frechheit. Und danach kommt die Nachfolgerin, profitiert von den Maßnahmen und dann sagen alle, Mensch, Frau Merkel macht so tolle Politik. Und dann wird eigentlich, wie wir es ja erlebt haben, nichts gemacht. Also das ist ja auch ein Riesenproblem, dass eigentlich immer der, der Sachen macht, der kriegt eigentlich auf den Deckel.
Aber es müsste eben mehr solche Schröders geben. Menschen, die den
Aber das
Mut,
macht ja keiner. Die,
der Mensch muss den Mut haben, unpopuläre Maßnahmen zu erkennen, zu verkünden und umzusetzen. Unpopuläre Maßnahmen. Das müssen sie auch, müssen sie im Privatleben machen, müssen sie im Geschäftsleben machen, müssen sie in der Politik machen. Es ist nicht alles Haia-Popaia. Die Welt ist voller Probleme, die gelöst werden wollen. Die kann man nicht gesund beten.
Wissen Sie, in Deutschland ist es ja häufig so in vielen Bereichen, dass der, der Eigenverantwortung dann übernehmen will, bei sich selber, der Dumme ist. Das beste Beispiel, das Thema Rente. Das ist ja unser Herzensthema, deshalb machen wir das auch, gerade für die jüngeren Leute, weil wir der klaren Auffassung sind, die gesetzliche Rente, darauf sollte man sich besser nicht verlassen.
Ja, das ist logisch.
So, deshalb privat vorsorgen. Wie geht das am besten breit gestreut am Aktienmarkt?
Richtig.
Jetzt ist es so, wenn ich als junger Mensch anfange, Deutschland ist das einzige Land mit einer Vorabpauschale. Es wird besteuert, wie sonst was, jetzt sollen Sozialabgaben.
Fiktive Gewinne werden besteuert.
So, das heißt ja, dass jeder, der Eigenverantwortung im wahrsten Sinne des Wortes übernehmen will, wird in Deutschland ja sogar bestraft.
Ja.
Und das ist, glaube ich...
Und da ist eben das System falsch. Die Besteuerung ist zu hoch. Die Besteuerung der privaten, des privaten Einkommens, das müsste irgendwo... Man müsste ja so... Sag mal, bist du am... Monatseinkommen, wieder mal sagen, bis zu 3.000 Euro, müsste das eine Minimalsteuer haben.
Ja? Kann auch gerne weg.
Und kann er ganz weg. Ja, das ist das, was der Trump versucht, nur, wie gesagt, man mit Gewalt alles lösen kann, ist die andere Sache. Aber im Prinzip ist es so, dass die, wie man vorhin sagte, der Staatsanteil ist zu hoch, die Energiekosten sind zu hoch, die Steuern für den Privatmensch sind zu hoch, die Unternehmenssteuern sind zu hoch, ja. Das sind alles Dinge, die fallen uns permanent auf die Füße.
Okay. Jeden Tag. Der Impuls von außen. Wir haben über die direkte Demokratie gesprochen. Da sind wir uns einig. Das wäre toll. Wir sind uns aber auch einig. Das wird schwer, die in Deutschland zu implementieren sein. Weil das herrschende System möchte das nicht. Die
kommt schon deswegen nicht, weil ja eine Partei wie die AfD, die auch ein paar, sagen wir mal, kritische Personen, sagen wir, da in der Partei hat, die natürlich, das Problem der AfD ist mal das, dass sie immer wieder ins Messer läuft, weil irgendwelche Leute da drinnen Blödsinn erzählen, ne? Geschichte vergessen, irgendeinen Unsinn erzählen, wenn sie dann die Frau Weil im Interview, da wird dann vorgehalten, was irgendeiner von der Partei mal vor 10 Jahren da gesagt hat. Ich war leider ein Blödsinn, was der erzählt hat. Da müsste man sagen, es war eigentlich scheißdreck, was der erzählt hat. Ne? Aber wie gesagt, das Problem, wir haben ja keine Partei. Die FDP ist raus, ja, nicht ganz unverdient, wie ich vorhin sagte, ja. Ja, die CDU hat ihren Markenkern, wie wir beim Medien sind, die hat ihren Markenkern verloren. Die Frau Merkel hat die Grünen und die Roten so lange umarmt, bis sie die DNA der Grünen und der Roten aufgesogen hat. Ich weiß noch, als Guido mich angerufen hat, gesagt, die Angela, und morgen haben wir das Gespräch über den Atomausstieg, da wegen Fukushima. Und dann sage ich, Guido, lass dich bloß nicht einsalben, das ist eine falsche Idee. Ja, und ich sage, Guido, du, nee, Walter, die Angela hat wollte das... Die wollte jetzt haben, die haben gesagt, wenn wir es nicht machen, dann wählen die Leute alle die Grünen. Ne?
Das habe ich vor kurzem auch mal gehört. Die Überlegungen, so, die kann man sogar nachvollziehen, aber im Rückblick war es natürlich...
Das ist immer bei dem Punkt. Wenn Sie Ihren eigenen Standpunkt verraten, weil Sie eine demoskopische Demokratie haben wollen, das heißt, Sie tun das, wovon Sie glauben, dass Sie wieder gewählt werden. Das ist immer beim Fall Schröder. Wenn der Schröder das getan hätte, wo er als Kanzler überlebt hätte, hätten wir die Agenda nie gehabt. Also... Der einzelne Mensch muss im Betrieb, im Privatleben, in der Politik den Mut haben, die Dinge versuchen zu erkennen, Wahrnehmung zu haben und dann auch das zu tun, was er für notwendig hält. Auch wenn er dann vielleicht nicht hochgejubelt wird. Sehen Sie Zelensky, ne? Da wird ein Schauspieler wie die Greta Thunberg. Ich dachte mir, das ist ein Mädchen, die müsste eigentlich zum Psychologen. Ne? Als die damals geschrien hat, ich will, dass ihr Angst habt. Da dachte ich, Mensch, ich weiß, Angst ist eine... Im Unternehmer, der Angst hat, ist schon pleite. Ne? Also Angst ist kein guter Berater. Ja, die Greta Thunberg, der Papst hat die empfangen, der Dalai Lama. Ja, denk mir, um Gottes Himmels Willen. Ne? Der ideologische Wahnsinn macht vor den Führern, den geistigen Führern dieser Welt keinen Halt. Ja, der Zelensky, ein Schauspieler mittlerer Qualität, ja, der wird dann aufgrund dieser Agitation von dem Putin wird er plötzlich zum Che Guevara, zum Nationalhelden der Welt. Die ganze Welt liegt dem zu Füßen, der wird beklatscht und ja, dass die dem irgendwann mal in die Birne steigt, ist doch ganz normal, ne? Da wird ein Mensch in eine Situation hineingedrückt. Jetzt sind wir wieder bei den Fähigkeiten, ja, für die er überhaupt gar nicht gerüstet ist. Der tut mir eigentlich leid. Der ist zu der Rolle geworden. Und da sieht man, wie gefährlich das ist, ne? Wenn einer eben dann plötzlich etwas tut, wovon er gar keine Ahnung hat. Und das ist in der Politik so, im Unternehmen, wenn sie soweit sind, sind sie verpleite, ne? Unternehmer, der so agiert, der ist gleich pleite. Ne?
Jetzt haben wir viel über Menschen gesprochen, die Fähigkeiten nicht besitzen. Angenommen, ja. Sie haben die Wahl, Friedrich Merz kommt zu Ihnen, angenommen, und sagt, Herr Gunz, entweder können Sie mein Musk sein oder Sie bestimmen jemanden, der das machen kann. Sehen Sie in Deutschland Unternehmer, die die Fähigkeit hätten?
Ja.
Zum Beispiel?
Sie, ich würde da nicht in die großen Betriebe gehen, ich würde in mittelständischen Betriebe gehen. Die großen Betriebe sind alle von Vorständen, die sind ja alle in diesem Aktiengesellschaft. Ich weiß noch, also... Döpfner von Springer hat ja durch die Beteiligung, hat man das Unternehmen von der Börse genommen. Das ist dann irgendwie am Anfang kritisch betrachtet worden, aber das ist ein Segen für Springer gewesen. Oder als wir dummerweise Media Saturn dummerweise nur 54% an die Metro Kaufhof Holding verkauft haben, da habe ich erstmal gesehen, was das heißt, wenn Sie so einen Konzern im Rücken haben. Also das ist, aber es gibt bestimmt immer Menschen, würde ich gerade sagen, im Mittelstand, die in der Lage wären, so jemand qualifiziert zu beraten. Nur man muss natürlich auch die Größe haben. Schauen Sie, als ich Mediamarkt-Chef war, und ich habe den Bereich unter anderem Marketing gemacht und Werbung. Als mein Marketing- und Werbechef Ali Ule Lehre, wenn wir da unser Meeting hatten, wenn der Ali eine Idee hatte, eine andere Idee, als die ich gerade erzählt habe, und die war die bessere, sagen wir, Mensch, Ali, wir machen das. Ne? Sie müssen auch dann erkennen, dass andere Menschen mal eine bessere Idee haben. Sie haben vielleicht eine bessere Idee als ich. Ja, auch eine bessere Idee als ich. Ja, dann machen wir doch die Idee, dann machen wir doch die bessere Idee. Dann muss ich doch mein Ego irgendwie überwinden und sagen, Mensch, ja, also ich möchte doch im Dienste der Sache dienen, dem deutschen Volke. Also steht da in Berlin. Ne? Also die Politiker müssen sich im Klaren sein, erstmal, dass der Souverän der Bürger ist. Das ist der erste Irrtum. Wie die Frau Baerbock gesagt hat, ja, aber interessiert mich gar nicht, was die Leute denken, was die Leute wollen. Ja, I cannot understand. Ich kann es nicht verstehen. Der Volk ist doch das Souverän. Ne? Und das Zweite ist einfach, dass man sich bemühen muss, jetzt sind wir wieder bei der christlichen, abendländischen Religion, dass man sich bemühen muss, ehrlich, sauber, ordentlich zu leben und sich auch seine Fehler einzugestehen. Und auch zu wissen, wo man nicht der Spezialist ist. Und dass man eben andere Menschen zur Rate ziehen muss, die in einem bestimmten Segment einfach klüger sind als ich. Und dass man das dann annehmen muss. Das gehört zur menschlichen Größe eigentlich. Aber das vermisst man halt leider überall.
Sie haben gerade den Mittelstand angesprochen. Wir sind zwar sehr kleiner Mittelstand, aber wir bieten uns gerne an. Also Fritze, ja, ziehe ich schon mal.
Jetzt sage ich mal ganz recht. So Leute, nicht weil ich Ihnen jetzt was Gutes sagen will, Leute wie Sie, Warum hat denn der Mast diese jungen Leute, die da in die Dinger reingehen? Man braucht klare, unverbrauchte, optimistische Leute, die an eine Sache rangehen.
Die würden uns 10 Minuten wieder rausschmeißen.
Sie werden es nicht werden, aber theoretisch werden sie natürlich wesentlich besser als ein Vorstand von Daimler Benz. Ganz mit Sicherheit.
Leute, teilt dieses Video gerne mal. Vielleicht, das ist ein ambitioniertes Projekt, aber wir wären auf jeden Fall bereit.
Vielleicht zum Abschluss noch, auch mit Blick auf Ihre Unternehmerkarriere. Ich habe letztens einen Podcast gehört, wo ein spannender Gedanke aufkam. Und zwar war dort jemand zu Gast, der sehr demokratiekritisch ist.
Ja.
Und ihm wurde von dem Moderator gesagt, ja, aber schauen Sie, die größten Errungenschaften, die größten technischen Neuerfindungen wurden in Demokratien geschaffen. Amerika, Deutschland etc. Ja. Und dann sagte der Herr, nein, sie wurden von autokratischen Systemen, nämlich Unternehmen, geschaffen in demokratischen Umfeldern.
Ja.
Weil er sagt zum Beispiel, Steve Jobs war bei Apple ganz bestimmt kein Demokrat. Er war eher ein Autokrat. Jetzt mit Blick auch auf Ihre Karriere bei Mediamarkt. Wie viel Demokratie verträgt ein Unternehmen und braucht es vielleicht auch mal autokratische Züge?
Ja, was hat der Goethe gesagt? War das Allgemeine, der spezielle Fall? Darf man sich orientieren? Ich weiß noch, als ich dem Reinhold Weber in Zürich gesagt habe, wir brauchen einen neuen Top-Slogan für alle Mediamärkte. Kosten Haufen Geld, ne? Dann kamen da die ganzen Kreativen zusammen in Zürich bei WH Hohlschmidt. Und 2 Tage da, am 2. Tag, am Sonntagabend, immer noch nichts Gescheites auf dem Ding da, da sagt einer von den Leuten zum Chef, zum Weber, also, ich habe 2 Tage, tun wir jetzt hier rum, ich bin noch nicht blöd, ich hole meine Wurst jetzt. Dann sagt der Rainer Weber, das ist es. Das ist er. Dann kam der Rainer Weber zu mir, sagt, Mensch Gunz, ich habe den Slogan, ne? Ich bin noch nicht blöd. Ja, sage ich, geil. Dann habe ich meinen Kollegen Kellerhals, Stiefel und noch ein paar andere internen Marketingleute zusammengerufen in Berlin. Dann steht der Reinhold Weber da oben und verkündet den von mir eigentlich entschiedenen Slogan. Alle, um Gottes Willen, nee, das sagt ja einer, ja, es muss anders sein, ich bin clever. Und dann ging das, haben sie zerredet. Da dachte man, Walter, ne? Da war es irgendwie nach 2 Stunden, dann gehe ich da hoch und sage, wisst ihr was? Ich verstehe das ja, aber das ist er. So heißt er und der ist es jetzt. Und so war es dann auch. Es gibt natürlich Situationen, wo Sie mal dann das an sich ziehen müssen. Wenn Sie erkennen, dass da irgendwo was hinläuft, wo es wirklich ins Aus geht und wo es in die Diskussionen, in den Irrsinn der Diskussionen mündet, dann müssen Sie auch mal den Mut haben und gegen 20 oder 30 oder 50 andere sagen, das machen wir jetzt so. Das darf ja nicht die Regel sein.
Dann noch ein Gedanke dazu, weil wir haben vorher über Trump gesprochen. Jetzt wollen wir nicht über Autokratie sprechen, aber in den USA haben wir ja schon ein anderes politisches System. Das hat auch Schwächen, da könnte man auch jetzt zu Tode kritisieren. Trotzdem, im Endeffekt gibt es 2 Pole.
Ja.
Einer gewinnt und dann wird...
Das ist doch geil, ist doch segensreich. Genau. Schauen Sie, wenn der Merz jetzt...
Genau, es man, würde einfach man die stärkste dem, Partei regieren.
Das kann man halten von dem, was man will. Wenn der jetzt hat, das, was er versprochen hat... was er jetzt nicht halten will und nicht halten kann, aus welchen Gründen auch immer, wenn er das hätte halten können, weil er wirklich 49% hat, ja, wäre es vielleicht wunderbar. Also das System, was wir jetzt haben mit diesen vielen Parteien,
das Konsens kommt, bis das, zum Tod, ist
das
es ja
Wort Kompromiss oder? Hat er immer mit dem Wort faul. Ne? Man muss immer Kompromisse machen, aber sie dürfen den Kompromiss in der Substanz nicht machen. Sie können einen Kompromiss machen, dort in der Peripherie, aber ein Kompromiss in der Substanz, ja, for what? Der hätte sagen müssen, ich werde Kanzler unter den und den und den Bedingungen. Und wenn diese Bedingungen nicht eintreten, dann stehe ich nicht zur Verfügung. Basta. Und dann können Sie sagen, Mensch, ist es nicht geworden? Ja, gut. Aber so sind halt, man muss halt Verständnis haben, ne? Der Mensch ist so, wie er ist, ne? Wer von euch ohne Schuld ist, ne? Also jeder, wir sind alle nicht perfekt. So ist es.
Das Problem ist, unschönes Schlusswort, eigentlich sind wir genau auf der gegenteiligen Entwicklung. Eigentlich immer mehr Parteien, immer mehr neue Parteien. Also eigentlich gute Nacht.
Ich möchte es aber noch positiv drehen mit einem kleinen Mehrwert. Sie haben mir mal vor vielen Jahren gesagt, Herr Krieger, zum Thema Meetingkultur. Ja. Was man in 90 Minuten nicht klären kann, ja, das kann man auch in 5 Stunden nicht klären.
Richtig.
In diesem Sinne, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zusehen, danke, fürs Zuschauen. Es war herzlichen eine große, Dank, große vielen Freude Dank mit Ihnen.
Dankeschön, danke. Und wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Schickt das Video auch gerne weiter an jemanden, der es sehen muss. Hier, der Hund hat sich sehr schön entspannt da hinten. Der streckt gerade alle 4 in die Höhe. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Herr Gunz, herzlichen Dank. Das hat großen Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Gemacht.
Ja, war sehr spannend. Dankeschön.
Und wir freuen uns
auf eure... Sie müssen in die Politik, ne?
Ja. Früher oder später sagen ja viele, ich fürchte auch, aber wir haben beide keine Lust und eine kurze Zündschnur. Vielleicht ist es genau das, was es braucht. Und natürlich gern tut uns einen Gefallen, wenn euch die Videos gefallen, Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke euch, meine Herren. Danke euch fürs Zuschauen. Dank. Wir sind jetzt raus. Danke. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.